Die IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
Willkommen zur neuen Ausgabe von Die IT-Woche. Es ist eine besondere Ausgabe. Und zwar ist es die erste in Mundart. Und die Redaktion erzählt euch von ihren liebsten, schönsten, erinnerungswürdigsten, relevantesten, traurigsten oder ganz einfach ihren besten Geschichten vom Jahr. Lasst uns gemeinsam eintauchen in ein ereignisreiches IT-Jahr 2021. Es ist viel passiert. Mögt ihr euch erinnern an die Firma Palantir, die in die Schweiz ist gezogen? Oder an einen von diesen vielen freihändigen Zuschlägen von Behörden? Oder an die Zukäufe der Post? Oder doch an einen von diesen zahlreichen Ransomware-Angriffen? Das Debakel um meineimpfung.ch, die Chip-Krise oder die Public-Cloud-Zuschläge vom Bund an die Amis und Chinesen? Das war nicht etwas mit E-Voting. Lasst uns gemeinsam eintauchen ins IT-Jahr 2021. Mein Name ist Rette Vogt. Redaktionsschluss für die Ausgabe war am Donnerstag, 16. Dezember, am Abend um 6 Uhr. In diesem Sommer hat der Bund einen grossen Public-Cloud-Auftrag vergeben. Wer ist da zum Handkuss gekommen, Philipp?
Es sind 5 Hyperscaler, die den Auftrag, die Zuschläge bekommen haben, in der Höhe von bis zu 110 Millionen verteilt. Also ein grosser Auftrag. Das sind 4 amerikanische Unternehmen, Microsoft, Oracle, IBM und AWS, sowie ein chinesisches, der Cloud-Anbieter Alibaba.
Google hat nicht mitgemischt oder sind die auch dabei gewesen?
Google hat auch mitgemacht, also hat ein Angebot eingereicht, ist dann aber nicht berücksichtigt worden, hat auf das aber Beschwerden eingelegt gegen die Zuschläge. Die Beschwerden ist dann aber abgewiesen worden mit der Begründung, dass Google eigentlich schon hätte müssen, die ganze Vergabe quasi müssen anfechten, also wie einen Schritt vorher schon müssen da Rechtsmittel ergreifen und dann eventuell sogar noch Chancen gehabt hätte, statt in der Urteilsbegründung. Google hat jetzt aber das Ganze nicht mehr weitergezogen, damit ist eigentlich das klar, dass der Bund die Public Cloud Aufträge jetzt vergeben an die 5 Hyperscaler.
Also das heisst, die können ja verschaffen eigentlich, oder?
Die können eigentlich auch verschaffen, ja.
Das hat die ganze Diskussion in der Verwaltung ausgelöst. Das ist ja doch eine bedeutende Geschichte, die da passiert ist.
Einerseits am Anfang hat das ziemlich im Sommer mediale Wellen geschlagen, also über uns raus. Wir haben ja den ganzen Auftrag eigentlich erst publik gemacht im Juni. Vor allem wegen Alibaba, weil da hat das nicht so, wo jetzt in der Schweiz noch nicht so präsent ein chinesisches Unternehmen zum Zug kommen. Es ist dann aber bald weitergegangen. Zuerst so ein bisschen der Romandie hat sich da von Protest formieren, also nicht unbedingt nur wegen dem Zuschlag, sondern eine Kritik am Bund. Wieso kann der Bund da eigentlich nicht etwas Eigenes machen? Wieso kann man dann nicht Schweizer Unternehmen, Forschungsinstitute etc. einbinden und da etwas Eigenes entwickeln und darauf beisteuern?
Hat es nachher quasi eine Initiative gegeben? Oder eine Initiative ist zumindest in der Vorbereitung, wenn ich das richtig im Kopf habe, eben in der Westschweiz, wie du sagst, wie ist da der Stand der Dinge? Passiert da etwas mit einem politischen Instrument?
Da passiert jetzt einiges, vor allem in Bern im Parlament. Also so das Westschweizer Komitee hat gesagt, wir machen eine Volksinitiative mit dem Inhalt. Wir wollen eine Gesetzesänderung, wo quasi der Bund beauftragt wird, da eine digitale Infrastruktur inklusive Cloud auf beide Stellen, wo hauptsächlich irgendwie in der Schweiz entwickelt wird. Die Volksinitiative ist noch nicht lanciert worden. Es hat aber, wie gesagt, jetzt im Parlament ziemlich Wellen geworfen. Zuerst im Nationalrat ist eine parlamentarische Initiative eingereicht worden im September, mit unterzeichnet von Mitgliedern von allen Parteien, die im Nationalrat sind. Und jetzt, im Dezember, ist im Ständerat die wortgleiche parlamentarische Initiative auch nochmal eingereicht worden, auch wieder mit sämtlichen dort vertretenen Parteien als mitunterzeichnet. Und das sind doch 2 starke politische Instrumente, die da jetzt in der Schweiz sind, wo der Bund nicht einfach so unter den Teppich wischt.
Ist es in dem Fall eine grosse Anzahl von Parlamentarier und Parlamentarierinnen, die das mit unterzeichnet hat?
Insgesamt sind es 40 in beiden Räten, also jeweils um die 20, also relativ gut verteilt. Und ja. Interessant ist wirklich, dass die aus dem ganzen Parteispektrum von rechts bis links, von SVP bis zu Grün kommen und auch aus allen Landesteilen von der Schweiz. Das zeigt doch, dass das Anliegen relativ breit abgestützt ist.
Das ist ja keine politische Frage, sondern eine Frage vom digitalen Verständnis in erster Linie, oder?
Das ist so. Es wird natürlich jetzt in diesen Initiativen nicht festgelegt, was denn der Bund soll genau machen, wenn das wirklich dazu könnte die kommen, dass das eine Gesetzesvorlage geben würde. Das wäre dann der nächste Schritt, wo dann quasi zur Diskussion würde stehen, wie kann das umgesetzt werden, wie wird das umgesetzt. Das dauert natürlich noch einige Jahre, bis das vermutlich ins Laufen kommt, aber mit den Initiativen ist jetzt doch so ein das letzte Kapitel im 2021 geschrieben worden von einer Geschichte, die das nächste Jahr sicher weitergehen wird.
Da geht es jetzt wie zweigläsig weiter. Einerseits haben wir die Hyperscaler, die die Public Cloud jetzt für den Bund bauen. Und andererseits läuft die Initiative im Parlament zumindest, dass das eben so rechtlich eingeschränkt werden soll. Zum Beispiel, oder dass der Bund selber zum Cloud-Anbieter wird, oder dass die Datenhaltung in der Schweiz gesetzlich geregelt wird. Das sind verschiedene Szenarien denkbar, oder?
Da sind verschiedene Szenarien denkbar. Das könnte zum Beispiel heissen, dass jetzt die Hyperscaler anfangen zu arbeiten mit dieser Public Cloud. Dass es dann eventuell plötzlich heisst, wir können das nicht mehr machen, oder dann wirklich genau definiert wird, was für Daten in dieser Public Cloud sind und wirklich nur die dann bei diesen Hyperscaler und alles andere müsste dann noch mit einer anderen Stunde gebracht werden.
Das Jahr 2021 ist das Jahr der Sicherheitslücken, Ransomware-Attacken und generell Cyberbedrohungen gewesen. Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben, Tom?
Ja, sicher die Ransomware-Attacken, die einfach sehr stark zugenommen haben, nochmal. Aber auch grosse Sicherheitslücken, die entdeckt worden sind, die vorher nicht bekannt waren. Und ich möchte mich ein bisschen auf das konzentrieren, weil einfach der ganze Security-Bereich dermassen gross ist und auch ständig so viele Vorfälle sind, dass man das einfach muss aufteilen, denke ich.
Welche Ransomware-Attacke ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, kombiniert. Also sicher die Gemeindeattacken, die es gegeben hat, die drei.
Montreux und Roll und...
Was war das letzte? Mellingen, glaube ich.
Mellingen, genau.
Genau, oder ja. Mellingen, genau. Aber eben, ich habe jetzt mich eigentlich so ein bisschen auf die Lücken vorbereitet.
Ja.
Und dort ist jetzt gerade kürzlich ganz eine grosse rausgekommen, aber es hat schon, auf die können wir dann vielleicht noch eingehen gegen den Schluss, aber es hat schon im März grosse Aufregung gegeben und nämlich hat damals Microsoft 4 kritische Lücken in Exchange-Server gemeldet. Sowohl das NCSC, also das Schweizer Security Center vom Bund, als auch das BSI, eigentlich die deutsche Entsprechung, haben die höchste Alarmstufe ausgerufen. Weil eben die Lücke ist im März entdeckt worden, seit Februar hat es Angriff gegeben. Allein in der Schweiz sind Mitte März noch 2500 Server angreifbar gewesen. Und es hat das NCSC nochmal im November dazu aufgerufen, das Zeug endlich zu patchen. Also das heisst, sie sind immer noch...
Die waren ein halbes Jahr offen gewesen, in dem Fall.
Ja, also, nicht, also es hat schon viele gegeben, die gepatcht worden sind, sicher. Also es hat auch mal eine Erhebung dazu gegeben. Aber man sieht daran einfach auch, dass halt bei vielen, jetzt vor allem kleineren und mittleren Unternehmen, die Ressourcen fehlen, um die Sachen zu patchen. Und das NCSC hat auch gesagt, dass es eigentlich keinen Sinn macht, für Firmen, die Ressourcen nicht haben, so einen E-Mail-Server im Haus selber zu betreiben. Also das ist halt, ja... Wenn man das Patching nicht kann managen, dann ja, je mehr Sachen, dass man selber muss betreiben, desto anfälliger wird.
Desto aufwendiger, ja, und anfälliger natürlich, ja, genau.
Genau. Ja, es hat noch mehr Lücken gegeben dieses Jahr. Also die Pulse Secure Sonic Wall Geschichte, wo die Produkte für den Fernzugriff angegriffen worden sind, das ist sicher eine grosse Sache gewesen. Vor allem auch, weil das halt auf Remote Zugriff gezielt hat, was jetzt natürlich im Homeoffice-Boom nochmal verstärkt. Von Kriminellen angegriffen worden ist. Und im Juni hat dann Dell 4 Lücken gemeldet in seinem Produkt. Genau, mittlerweile gibt es für all die Sachen Patches, das kann man bei uns auch nachlesen und es hat auch jeweils Links mit Artikeln.
Und die grosse Lücke jetzt vom Dezember ist die Java-Lücke gewesen?
Ganz genau, das ist eigentlich jetzt der grosse Aufreger gewesen. Also wirklich so ein bisschen Super-GAU. Also man sieht das jeweils auch, wenn man dann auf Twitter geht, schaut, was in der Security-Community so darüber geredet wird. Oder das sind Leute, die sich sehr gut auskennen. Das ist das Problem, genau, dass es eigentlich in sehr vielen Java-basierten Anwendungen, die basieren auf dieser Bibliothek. Das heisst, das BSI, also eben das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik aus Deutschland, es gibt eigentlich kaum eine Firma, die nicht betroffen ist von dem Problem. Und es ist wirklich eine kritische Lücke, die einfach auszunutzen ist und wo Angreifer können jeglichen Code aus der Ferne ausführen. Das ist wirklich Alarmstufe rot.
Also sehr ein schwieriges Jahr, was Security-Issues anbelangt.
Ja, also eben nur allein schon bei der Java-Bibliothekslücke gibt es eine Liste auf GitHub veröffentlicht worden. Also da sind alle Hersteller drauf, wo man kennt. Plus noch etliche, die ich als hauptsächlich Anwender nicht kenne. Es gibt einen Patch seit dem 10. Dezember, aber eben teilweise weiss man auch gar nicht ganz genau, in welchem Produkt dass die Sachen drinstecken. Ich würde auch sagen, dass jetzt das Jahr, also eben, das wird sich nicht verbessern. Ich habe kürzlich an einer Information von einer Cybersecurity-Anbieter teilgenommen. Die haben auch gesagt, dass so Zero-Day-Lücken, es hat noch nie so viele gegeben, wo noch nicht gestopft sind. Es gibt immer mehr Code, es wird mehr darüber berichtet. Das heisst, dass es auch immer mehr Angriffspforten geben wird. Das sieht man auch ein bisschen an den Meldungen, die beim NCSC eingehen. Also die haben jetzt so viele Meldungen, ich glaube, es sind schon über 10'000 dieses Jahr. Das sind so 200 bis 800 pro Woche. Also man sieht an dem einfach, dass auch die Lücken auch immer mehr ausgenutzt werden. Und ja, da muss etwas passieren, also definitiv.
Wir bleiben dran, würde ich sagen.
Ja, ich würde auch sagen. Wir können halt nur darüber berichten, wir können es nicht stoppen. Aber wir können ein bisschen zur Awareness beitragen bei kleineren oder mittleren Firmen, die eben die Sachen nicht aktiv können auch monitoren selber und nicht immer ein gutes Patch-Management haben oder häufig halt nicht.
Also sie müssen meinen, sie müssen auch so ein Premise machen halt.
Genau.
Hans-Jörg, was hat dich das ja besonders beschäftigt? Welches Thema?
Es gibt doch ganz viele Themen, die einem so beschäftigen in der ICT im Laufe des Jahres. Aber etwas, was ich gedacht habe, läuft ein bisschen im Hintergrund, ist aber sehr, sehr wichtig, sind die ganzen Sachen rund um Gesichtserkennung, Technologie.
Und was ist da besonders hervorgestochen?
Für mich, dass halt die Gesellschaft erst jetzt anfängt, so einen Dialog eröffnen, darüber, wie man die Technologie kann einigermaßen sicher und im Einklang mit Privatsphäre anwenden. Und dass auch die Politik jetzt zum Glück angefangen hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber doch eigentlich sehr spät. Ich denke, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es halt sehr lang gegangen ist, bis Gesichtserkennungstechnologie reifer geworden ist. Die ist schon im Raum seit 20 Jahren. Und am Anfang sind die Systeme von sehr langsam und unzuverlässig, haben sich nur ganz langsam im Laufe der Jahre zu ein bisschen weniger sehr unzuverlässig weiterentwickelt. Aber jetzt ist sie bereif, die Technologie. Gesichter können ziemlich zuverlässig in Sekunden erkannt werden von Videobildern, von teilweise unscharfen Videobildern. Und das ermöglicht die Sammlung von ungeheuer viel Daten und von unglaublich viel Überwachungsmaßnahmen, vor allem auch eben im öffentlichen Raum.
Ist aber nicht nur schlecht, wenn wir vorstellen, oder ich habe einen Bericht gesehen, der Rundschau ist es, glaube ich, wo eine Polizeibehörde Gesichtserkennung einsetzt, um einen Haufen Videos aus der Kinderpornografie-Szene zu analysieren und so versuchen, auf eine gewisse Täterschaft zu schliessen. Und dass man so einem Mensch quasi die unangenehme Aufgabe abnimmt, sich die Videos selber anzuschauen.
Ja, sicher. Und ich glaube, das ist halt auch die Erwägung, die da passieren muss, ist, wie viel von der Privatsphäre ist man bereit abzugeben eigentlich für die positiven Folgen. Ja. Ich glaube durchaus, dass die Leute werden Freude haben, wenn man kann Verbrecher verwischen durch die Technologie, wenn man Terroranschläge vielleicht kann verhindern kann, weil potenzielle Terroristen erkannt werden. Aber man muss sich im Klaren darüber sein, dass der Preis dafür ist, dass wir alle, jede Einzelne verfolgt wird, die ganze Zeit. Zwar wird dann vor allem behauptet, nein, man wird das nicht speichern, aber ist das sicher? Darum, glaube ich, sind die Bemühungen eben wichtig, da Regulierungen zu schaffen, Rahmenbedingungen, wo sich alle daran halten. Was passiert, wenn einfach Wildwuchs ist, wenn man das auf die Privatwirtschaft überlässt, sieht man vielleicht am Beispiel Clearview. Mhm. Die Firma, die sich einfach eines Tages zu entschlossen hat, tun wir doch einfach alle Fotos von Menschen von Facebook und allen anderen Social Medias, die wir da herkommen, absaugen.
Sie haben gecrawlt, oder?
Ja. Ja, genau.
Ja, das ist natürlich hochgradig illegal, was die gemacht haben. Das ist definitiv so.
Es ist nicht...
Punkt, aber ja.
Sorry, das ist mein Punkt, es ist eben nicht illegal. Es ist nur unmoralisch.
Okay.
Facebook und Co. sind ja sogar dagegen und haben dann sozusagen einen Abmahnbrief geschickt, aber auch völlig ohne Wirkung, weil die Gesetze existieren nicht, wo Clearview könnte dagegen verstoßen.
Also ist eigentlich Politik in der Pflicht, gewisse Regulierungen zu beschließen, und leider hat sich halt gerade jetzt im Speziellfall das Schweizer Parlament nicht hervortan, eine spezielle digitale Kompetenz und Know-how in diesem Bereich, und das sich hat damit beschäftigt.
Das ist mein Fazit, ja. Und ich glaube, die Politik muss sich irgendwie einen Weg überlegen, wie man auf schnelle technologische Entwicklungen auch schneller kann reagieren.
Ein guter Vorsatz für das nächste Jahr.
Ja. Weil sonst tut die Privatwirtschaft vieles so de facto Standards machen. Es wird dann einfach so gemacht und nachträglich ist es noch schwierig, das alles für illegal zu erklären, ja, was schon mal gemacht worden ist.
Christian, dein Jahresrückblick fällt relativ kurz aus. Du bist erst seit 2 Monaten bei uns, knapp.
Genau.
Was hast du für Geschichten geschrieben in dieser Zeit? Was ist dir in Erinnerung geblieben?
Es sind doch einige Geschichten, die wir geschrieben haben in dieser Zeit, doch auch. Aber besonders in Erinnerung geblieben ist mir eine über ein virtuelles Handymuseum in Grossbritannien.
Hast du eine gewisse Affinität zu alten Handys, oder woher rührt die Faszination?
Nein, also eigentlich nicht wirklich zu alten Handys, aber ich habe so eine Affinität zu Sachen sammeln zum Beispiel. Und da kann ich den Herrn sehr gut verstehen, was sich da über 2000 Handys angeschafft hat.
Ist das Museum anschauen, das virtuelle? Ist es schon besuchbar sozusagen?
Ja, also das ist aufrufbar. Und der Website mobilephonemuseum.com kann man das anschauen. Und dort sieht man eine Übersicht eigentlich über all die 2000 Telefone und auch noch viel mehr. Es ist dann halt so, wenn ein Telefon in der Sammlung von dem guten Herr ist, dann findet man auch Bilder dort, findet man Geschichten dort und sonstige Informationen wie das Release-Jahr zum Beispiel. Und kann auch entsprechend mit Filter dann schauen, was man suchen will.
Ist der ein Exponat besonders ins Auge gestochen?
Ja, also ich bin über mehr als eins gestüchelt, wo man durchaus auch schon über den Weg gelaufen ist, ja.
Was zum Beispiel, was hat dir gefallen?
Oh, es hat so ganz viele so einzelne Kollektionen. Und dort hat es zum Beispiel Kollektionen über die bestverkauften Handys. Dort findet man zum Beispiel drin ein Nokia 3310 oder das Motorola Razr V3. Das war ein sehr berühmtes Klapphandy damals, oder auch ein iPhone 6. Dann gibt es aber auch Sachen wie zum Beispiel die hässlichsten Telefone. Dort ist mir auch eins besonders aufgefallen. Das war das Nokia 3300. Das war so ein Querstelefon, das so ein bisschen halbe Telefon, halbe mobile Spielkonsole sein. Und einfach sehr wüst ausgesehen hat. Und daneben sieht man halt auch so Handys, die in Filmen vorgekommen sind. Oder ganz speziell auch noch die aus den James-Bond-Filmen sind auch noch separat gelistet.
Sehr cool. Und hast du eins von diesen Telefonen selber gehabt, die du im Museum angetroffen hast?
Mehr als eins, ja.
Sogar?
Ja. Ich habe nicht viele Telefone gehabt, aber die ich hatte, sind eigentlich alle drin vorgekommen, ja.
Sehr gut. Dann empfehlen wir doch auch noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Besuch im virtuellen Handymuseum, um dort auf Erkundungstour gehen, über Weihnachten und Neujahr.
Genau.
Im Jahr 2021 haben sich die Hersteller mit Chipmangel und Lieferschwierigkeiten und auch Auslieferschwierigkeiten dementsprechend müssen auseinandersetzen. Du hast dich damit befasst, Katharina. Was ist genau passiert?
Das ist natürlich eine grosse Frage. Es ist einiges passiert. Aber wie du gesagt hast, das Jahr war geprägt von Nachschubproblemen einerseits und gleichzeitig auch Problemen in der Lieferkette, in der Auslieferung. Das Ganze hat natürlich eine Reihe von Ursachen. Eines davon ist nach wie vor Pandemiesituation. Nachfrage nach IT-Hardware ist immer noch sehr hoch und ist schnell in die Höhe geschossen. Wenn man zum Beispiel an alle Notebooks denkt, die man im Homeoffice gebraucht hat oder fürs Homeschooling. Gleichzeitig wächst der Cloud-Markt massiv. Software as a Service wird immer wichtiger und verbreiteter. Das heisst, Hyperscaler und Rechenzentren allgemein müssen ausgebaut werden und vor allem die grossen Cloud-Anbieter wie AWS, Azure, Google Cloud Platform sind extrem chip-hungrig. Dazu kommen sind noch eine ganze Reihe von lokalen Problemen, wo hin und wieder Chip-Produktion lahmgelegt haben. Das hat einen Schneesturm in Texas gegeben, wo Samsung, glaube ich, produziert, unter anderem Brand hat es in Japan nach Naturkatastrophen, sodass lokal immer wieder mal Produktionen ausgefallen sind.
Und noch beim Suezkanal, wenn ich es richtig erinnere, haben wir auch noch einen gewissen Engpass gehabt.
Genau, ja. Die Sperrung oder Blockade vom Suezkanal hat der Situation sicher nicht geholfen. Ganz allgemein, die Auslieferungen sind auch schwierig gewesen während der Pandemie oder während der Lockdowns, weil viel Fracht auch via Passagierflugzeug transportiert werden, wo natürlich bedeutend weniger geflogen sind, genau.
Und ich habe von diversen Herstellern gehört, dass sie volle Auftragsbücher haben, aber nicht können ausliefern können. Das ist echt ziemlich eine desaströse Ausgangslage für die Vendors. Sie könnten verkaufen, aber haben das Material gar nicht.
Ja, genau. Die Wartezeiten sind auf jeden Fall lang. Für Distributoren vor allem eine grosse Herausforderung. Die müssen hin und her schieben, hoffen, dass sie die richtigen Waren in den richtigen Lager haben. Wirkt sich aber auf jeden Fall auf Lieferfristen und Preis aus.
Gibt es Stimmen aus der Channelbranche in der Schweiz, wie sie mit dem Problem umgehen?
Ja, es sind alle ein bisschen die gleichen Probleme, sage ich jetzt mal, von den Vendor zu den Distis und aber auch die IT-Dienstleister selber. Für Letztere ist es eine grosse Herausforderung, kann aber auch eine Chance sein, viel über Beratung zu regeln. Es ist halt jetzt nicht vielleicht der Hersteller oder das Produkt, das sich ein Kunde wünscht oder vorgestellt hat, sondern man muss vielleicht eher ein bisschen die Liefersituation anschauen und auf andere Anbieter wechseln, dafür mit kürzeren Lieferfristen. Im Moment heisst, oder lang, zumindest hat geheissen, kurze Frist tendenziell auch tieferer Preis. Je länger man wartet, umso teurer wird gewisse Ware im Moment. Aus der Distribution habe ich gehört, aber nach wie vor der sich zuspitzende Halbleitermangel bei gleichzeitig extrem grosser Nachfrage und immense Frachtkosten sei eine unglaubliche Herausforderung.
Gibt es Prognosen? Wie lange ist das noch wird beschäftigen?
Das wird es noch ein Moment beschäftigen. Die letzte Prognose, die ich gelesen habe, plus minus scheinen sich da die grossen Marktforscher einig zu sein. Die Situation wird sicher noch im 2022 angespannt bleiben, aber dann sich langsam beruhigen. Alle grossen Chip-Produzenten haben angekündigt, massiv in ihre Produktion investieren zu wollen. Das dauert jetzt natürlich noch ein bisschen, aber bis 2023 sollte man dann fertig sein, um die Produktionskapazitäten auch decken zu können.
Also nochmal ein schwieriges Jahr für die Branche in Aussicht, in dem Fall.
Das bestimmt und Nachfrage, so wie es aussieht, lässt definitiv nicht nach. Betrifft ja auch nicht nur die IT. Dutzende, wenn nicht Hunderte von Bereichen sind davon betroffen. Ganz enorm natürlich die Automobilindustrie, aber ja, ohne Chip ist halt...
Ist schwierig, ja. Hoffen wir auf Verständnis und Flexibilität von allen beteiligten handelnden Personen.
Genau.
Im Jahr 2021 war die Post regelrecht im Kaufrausch. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn ich es so formuliere, aber ganz falsch ist das nicht, oder Volker? Hast du dich damit auseinandergesetzt?
In der Tat, in dem Jahr hat die Post diverse Firmen zugekauft. Der Cloud-Anbieter Trezorit, Software-Anbieter Clara und zuletzt die Dialog-Verwaltungsdata sind wirklich klare Beispiele, dass die Post in neue Bereiche vordringt.
Jetzt hat ja unser Kolumnist, der Urs Brandl, sinngemäß gesagt, wenn Unternehmen keine Ahnung von Digitalisierung haben, suchen sie ihr Heil im Zukauf. Wie schätzt du das ein?
Die Diskussion um die Zukäufe von staatlichen Unternehmen, die läuft schon lange. Der Urs Brandl geht jetzt auf die Entwicklungen in dem Jahr, besonders auf Clara ein und fragt nach den Diskussionen, die da laufen. Und seine These ist, dass Unternehmen, die Digitalisierung verschlafen haben, das Heil im Zukauf suchen. Das sei bei privaten Firmen noch halbwegs als gesunder Wettbewerb verstehbar, aber bei Firmen der öffentlichen Hand wie die Post, da sei das sehr problematisch. Man müsste sich fragen, inwieweit die Zukäufe noch durch den Service-Public-Auftrag der Post gedeckt sind.
Ja, das ist nicht ganz falsch, die Einschätzung. Oder wie sehen wir das in puncto Wachstum um jeden Preis? Post muss zukaufen, um können wachsen.
Ja, das war interessant. Ein Gedanke in einem Leserbrief vom Tagesanzeiger, der gesagt hat, warum muss man eigentlich die ganze Zeit zukaufen, beziehungsweise nicht man, sondern die Post. Prantl fragt, Wachstum um jeden Preis? Fragezeichen. Und der Leserbriefschreiber, der sagt, die Post könnte sich ja durchaus auf ihr Kerngeschäft, eben das der Post, der traditionelle Post, konzentrieren und schrumpfen. Warum nicht? Das ist ein Gedanke. Ein anderer Gedanke, den hat der Claudio Hintermann geäußert, der bekanntlich den Zukauf von Clara vor die Wettbewerbskommission gezogen hat. Er fragt sich, was eigentlich die Einkaufslogik der Post ist. Wenn man die Einkaufsstrategie hinterfrage, sagt er, dann müsste man, wenn man der Post folgt, in Sachen Digitalisierung annehmen, dass übertragen aufs Zeitalter des Papiers die Post nun Wälder, Sägewerke, Papierfabriken, Druckmaschinen und so weiter zukauft. Das könnte es ja wohl nicht sein. Außerdem beschwert sich Hintermann konkret beim Zukauf von Clara darüber, dass dort so viele Entwickler in Vietnam arbeiten und die hiesige Softwareindustrie halt leide, wie sie von Abacus betrieben werde, wo man fast ausschließlich in der Schweiz entwickelt.
Liegt es jetzt der Politik, da gewisse Regulierungsmaßnahmen zu treffen, dass man da die Post einschränkt in ihren Zukäufen?
Ich hatte schon gesagt, es ist eine lange Diskussion, die da läuft. In dem Jahr ist der Ständerat wieder losgezogen und will den Einkaufstouren von staatsnahen Betrieben Hürden in den Weg stellen. Das ist allerdings keineswegs überall auf Zustimmung gestoßen. Der Bundesrat selber lehnt den Vorstoß ab und zum Beispiel SP-Ständerat Paul Rechsteiner fragt, warum man die Dynamik der öffentlichen Unternehmen durch Hürden bremsen will. Trotzdem ist der Vorstoß im Ständerat nun weitergeleitet worden und steht zur Diskussion im Nationalrat an.
Und jetzt, wie geht es weiter? Kauft Post weitere Unternehmen zu im neuen Jahr?
Die jüngsten Informationen deuten darauf hin, dass die Post weiter einkaufen wird. Der Tagesanzeiger hat ein Papier eingesehen, wonach über 20 Firmen auf dem Einkaufszettel der Post stehen. Unklar ist, welche Firmen das sind. Es wird mit Codenamen gearbeitet, aber es kann davon ausgegangen werden, dass die diesjährigen Zukäufe noch nicht die letzten gewesen sind. Allerdings stehen, wie gesagt, Entscheidungen von der WEKO aus. Die Politik wird sich äußern müssen. Es ist also ein spannendes Feld, das die Post hier betreten hat und virulent geworden ist durch die Zukäufe in diesem Jahr.
Das war die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Danke vielmals fürs Zuhören.